Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, Servus.
Andreas, wir hatten heute einen sehr spannenden Tag. Du warst so frei und hast die komplette Technik mitgenommen, dass wir unterwegs aufnehmen können. Und es war aber so spannend, dass wir vergessen haben aufzunehmen. Deswegen nutzen wir jetzt noch ein bisschen den Abend, Revue passieren zu lassen, was heute passiert ist. Und damit wir euch nicht länger auf die Folter spannen, wir waren heute auf dem Testcamp Intralogistics in Dortmund auf der Messe. Ein paar Folgen zurück hat Thilo Jörgel etwas dazu erzählt. Und ja, wie ist so dein erster Eindruck? Du grinst vor dich hin.
Naja, du hast wieder gesagt, das ist eine Messe.
Ach,
Das
verdammt
ist ja
noch
hier
mal.
der erste Satz. Also ist keine Messe, Testcamp sagt es schon, geht um Ausprobieren, Sicherheitsschuhe anziehen, wenn es geht, dann kann man
Ich
sich
wollte
auch mal.
natürlich Messehallen Dortmund sagen, weil ich
Ja, alles
abgekürzt
klar,
habe.
alles klar. Auf der Messe Dortmund, genau. Also ja, kann man sagen, wir sind gut hingekommen. Es waren zwei Veranstaltungen, die wir wahrgenommen haben. Es gab noch irgendeine Foodmesse. War nicht viel los, sind da super reingekommen und hatten dann, das war eine Halle, würde ich mal tippen, die dort genutzt wurde, mit einer Menge Aussteller, die alle mit Logistikinnovationen dorthin gekommen sind. Und dann haben wir tatsächlich mehrere Stunden verbracht, uns da durch die Halle zu bewegen und ohne großen Stress, ohne großes Schlange stehen. Ohne Hektik an den Ständen.
Vor allen Dingen mit intensiven Gesprächen, finde ich, ne? Also
Ja,
das haben
mega,
wir
ja.
ja nach den Erfahrungen auf der Logimat von einem Kollegen, der noch mit dabei war, war das ja dann schon so ein bisschen das Thema, dass man sich im Stand dann halt eben auch Zeit nehmen konnte, mal etwas tiefer abzutauchen in das Produkt, in die Dienstleistung, die halt eben angeboten wurde. Und so haben wir, also ich kann nicht abschätzen, wie groß die Halle am Ende war, aber wir haben halt eben einen Weg hin, bis zum Buffet haben wir quasi gute 4 Stunden gebraucht, haben dann natürlich passenderweise das Mittagessen verpasst und mussten uns mit Kuchen zurück, den anderen Schlauch zurück. Der hat dann auch nochmal 4, 4,5 Stunden gedauert. Und von daher, ja, auf dem Gang zum Buffet, weswegen wir eigentlich da waren. Ne? Was sind wir da vorbeigekommen? Was hat dich da beeindruckt?
Genau, also man kann sagen, ein großer Teil, weil es um technische Innovation geht, ist natürlich sind fahrbare Geräte, so würde ich es mal sagen. Da hatten wir schon überproportional viele gesehen und ich würde mal starten mit den Altbekannten, die wir getroffen haben, also die auf solchen Veranstaltungen ja immer sind. Still, Jung, Heinrich und Crown. Gelb, Orange und Grau. Und dort würde ich sagen, was haben wir dort gesehen, was man so erwartet, ne? Wenn wir sagen,
Das ist
der.
ja so echt wirkliche klassische Intralogistik. Damit habe ich ja viel zu tun. Ne? Ameisen, im Zweifel dann also für Foodmärkte oder Non-Foodmärkte und so weiter, für die Warenverteilung. Dann im Lager die klassischen Hochstapler, sag ich schon,
Schubmaster.
Schubmastapler und halt eben auch die
Schmalbahn.
Schmalgangstapler, ohne da Produktnamen nennen zu wollen. Da war. Ja, ich glaube, der Fokus lag sehr viel auf Akkutechnik. Ne? Bei 2 der 3 Hersteller war also das Thema dann Akkuverkleinerung, Akkulängere Laufzeit durch diese Lithium-Ionen-Akkus, wo an einem Stand dann halt eben gesagt wurde, naja, also früher war es so, dass das Gerät 2, 3, 4 Akkus überlebt hat. Jetzt die neue Akkugeneration durch das Zwischenladen überlebt eher 2, 3 Geräte. Das fand ich eine sehr spannende Aussage. Langzeitstudien gibt es dazu logischerweise nicht, weil die Dinger erst eben erst seit ein paar Jahren am Markt sind und die Geräte ja, keine Ahnung, eine Nutzungsdauer von 5 bis 10 Jahren haben. Aber es sah schon sehr interessant aus, zumal halt eben diese Geräte auch einfach kleiner wurden. Ne?
Genau.
Das hat mir echt gut gefallen, gerade beim Schmalgangstapler, den wir gesehen haben. Ja, wir sind dann zu dem Hersteller gegangen, nennen wir es mal so, und haben gesagt, was machst denn du anders als die anderen? Und dann war der also auch sehr redselig und hat halt eben so ein bisschen technische Details. Damit kannst du mich ehrlicherweise nicht beeindrucken, vor allen Dingen, weil ich nichts davon verstehe. Das muss ich so nehmen, wie es da ist. Aber so von der Usability her hat mir das echt gut gefallen, dass der also so einen drehbaren Stuhl da drin hat, einen, den er also auch hochstellen kann, sodass du also auch im Stehen arbeiten kannst und sowas alles. Und halt eben sehr gut und frei im Blick, was halt eben dann im Schmalgang echt immer wieder ein Thema ist. Das halt eben zu haben, das fand ich echt gut. Ob das jetzt dem dem Thema Top of Innovation oder Spot on Innovation, was ja beim Testcamp das Thema war, dem gerecht wird, sicherlich irgendwie, aber wenn du dann halt eben die AGVs und die AMRs siehst, die da durch die Gegend heizen, dann ist halt eben der Sprung an der Technik überschaubar.
Also es aus meiner Sicht bei den Geräten, die von Menschen bedient werden, geht der Fokus auf den Bediener. Ja, das war das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Am Crown-Stand war das, glaube ich. Also das heißt, man nimmt den Fahrer in den Blick und macht sich Gedanken, was stört ihn, was passiert, wenn er sich, wie du sagst, drehen muss, wenn er sich umgucken muss. Das hat vielleicht auch lange Jahre weniger interessiert, vor allem wenn es Geld kostet. Und jetzt richtet man sich aber daran aus, weil, und das hat auch so ein bisschen die ganze Messe halt wieder über als Argument gegolten. Wir Logistiker suchen viele Leute, wir haben viele freie Stellen, wir müssen uns ein Stück bemühen, diese Arbeitsplätze halt so gut wie es geht ergonomisch zu machen. Und das war dort bei den großen Geräten
unterstützend,
also, genau.
Da waren ja, also wir waren ja noch am Stand von zwei anderen Herstellern, die nicht Stapler herstellen, sondern unterstützende Systeme an der Stelle. Ne? Der eine war also mit Kameras zugange und hatte also dann, konntest du quasi in den Zinken waren, also Kameras und LEDs und Laufleuchten, also so Lauf-LED-Leuchten, damit du dir halt eben siehst, wenn ein Frontstapler durch die Halle fährt und wo es dunkel ist, dass du halt eben siehst, wo die Gabeln sind. Ne? Das war schon echt gut, auch mit Sensoren, wie tief bin ich in der Palette drin. Ne? Wenn der Sensor angeht, bin ich tief genug drin und kann hochheben, ohne dass ich die Palette knacke und sowas alles. Und natürlich dann halt eben in hoher Höhe mit entsprechenden Lasersignalen oder sowas dann halt eben anzuzeigen, wo stehe ich gerade, wo fahre ich ran, und das kann ich dann halt eben über einen Monitor entsprechend sehen. Das geht genau in die gleiche Richtung, wie du es gerade sagst, ne? Es ist unterstützend, es ist letzten Endes halt eben dann auch vorbeugend bei Arbeitsunfällen und sowas alles, ne? Sind supportive Systeme, die ich auch echt spannend fand, um ganz ehrlich zu sein.
Genau, so aus der Vergangenheit, das war der Stand von Vetter Forks, also forks.com findet man die auch. Die lassen sich ganz viel einfallen, um das Staplerfahren schneller lernbar zu machen. Das war so mein Eindruck, ne, dass du eben nicht mehr sagst, ja, der braucht 3-4 Wochen, bis er dann das raus hat und in der Zwischenzeit kippt er 5-mal irgendwo was durch oder schiebt was durch, ne, sondern dass du sagst, ja, da wenn ich mich draufsetze und orientiere mich an den LEDs, dann geht da nichts schief. Ja, und dann diese unterstützenden Mechanismen sind ja oft nur eine Anzeige, oft ein Signal, ein besserer Blick. Also auch dieses, was man ja von Kollegen auch hört, okay, wenn ich hochgucken muss, ja, wo lagere ich dann ein? Dieser 3D-Blick, der, bei mir ist es auch so, ich habe den auch nicht so toll. Das ist ja wirklich auch eine Begabung, dann so einen Schubmaster in der Höhe da bedienen zu können und die Palette schlüssig reinzubekommen, ohne was anderes kaputt zu machen. Und die Systeme, die wir da gesehen haben, die waren darauf ausgelegt, dass das einfach viel schneller, viel besser gelingt, so würde ich sagen. Und waren relativ pragmatisch konstruiert. Und auf die Frage dann, ja, wie kriege ich das jetzt an meinen Stapler, war dann die Antwort ja richtig, so nach dem Motto, wir reden da mit eurem Staplerlieferanten und stimmen das mit ihm ab. Genau, das heißt, der User, der muss sich nur dafür entscheiden. Und dann klingt sich dieser Anbieter hier eben dazwischen und sagt, okay, dann starte ich jetzt deine Stapler mit diesen LED-Leuchten, mit diesen LED-Anzeigen. Mit der Sensorik aus. Fand ich auch sehr cool. Also war auch sehr gut.
Der Niederländer war noch dabei, ne?
Das war so eine Waage auf dem Stapler, dass du beim Fahren direkt die Ware verwiegen kannst. Fand ich ganz gut. Mich hat ein bisschen mehr begeistert, aber da kann es auch sein, dass ich zu lang aus dem Thema bin, dass einfach durch die eh vorhandene Sensorik so eine Grobwaage mittlerweile auf vielen Geräten relativ easy vorhanden ist. Das heißt, man sieht ja, okay, so auf 50 Kilo hin oder her, sind es jetzt 250 Kilo oder sind es 350 oder sind es 550? Das fand ich sehr cool. Ich glaube, das ist auch was so ein bisschen dem Fahrer als Orientierung hilft, wenn er keine aufgedruckten Label hat, wo jeweils das Gewicht draufsteht, damit du so ein bisschen auch die Lastverteilung auf dem LKW richtig machen kannst. Also das fand ich cool. Und ja, die Kompaktheit der kleinen Ameisen, was du genannt hast mit den Lithium-Ionen-Batterien von Jungheinrich, die dort gezeigt wurden, das geht für Händler, ist das auch klasse. Wenn es in der Filiale irgendwo bist, dann ist die Ameise ja immer so halb im Weg, wenn es im Verkaufsraum steht. Da wird es dann kleiner. Und auf dem LKW müssen wir auch nicht drüber reden, kriege ich die noch irgendwie auf dem halben Stellplatz, dann kann ich mehr reinladen, wie wenn ich da wahnsinnig viel Platz für brauche. Genau.
Zwei spannende Themen haben wir, glaube ich, aus dem Staplerbereich noch. Das
Also
ist
eine, oder mach du mal.
Nee, jetzt lasse ich dich vor.
Okay, also dann nehme ich erst die neue Antriebstechnik sozusagen und heb das Beste zum Schluss auf. Da haben wir einen Stand besucht, wo Globe Fuel Cells Systems Wasserstoff-Brennstoffzellen, die Wasserstoff in Energie umwandeln, so baut, dass man sie als Austausch für eine Batterie in große Stapler einbauen kann. Ne? So habe ich es verstanden.
Genau, das sind halt eben dann Außenstapler, die heute mit Diesel betrieben werden.
Oder mit Batterie.
Oder mit Akku, klar.
Genau.
Also passt genau. Das heißt, du musst am Stapler bis auf die Tür nichts anpassen. Mhm. Auch die haben wieder gesagt, dass sie mit den großen Herstellern halt eben schon kooperieren und das also alles möglich machen. Die hatten auch so eine Zelle da. Ganz lustig war, dass er erzählt hat, dass die also teilweise dann also auch mit Bosch-Technikern zusammen konstruiert haben. Und der Bosch-Techniker ja per se dazu angehalten ist, seinen Krempel so leicht wie möglich zu bauen. Und sie mussten also diese Hülle dann halt eben eigentlich schwer bauen. Ne? Als sie fertig waren, hat er gesagt, waren sie irgendwo bei 700 Kilo. Das Ding musste aber, glaube ich, 1800 haben, damit es dann halt eben entsprechend passt. Und sagte, das war mal eine ganz neue Herausforderung für die Kollegen, die da mitentwickelt haben, dass sie halt eben mal nicht leicht, sondern diesmal schwer bauen müssen. Sah aber sehr kompakt aus. War einfach ehrlicherweise ein schwarzer Kasten, ne? Wo halt eben dann die Technik drin ist. Er hatte gesagt, 3 Minuten vollfüllen für eine 8-Stunden-Schicht. Das schaffst du mit dem Akku nicht. Du kannst also theoretisch auf dem Ding auch 24 Stunden arbeiten, 3 Schichten hintereinander. Und wird halt eben ganz normal in die 3-Tonnen-Stapler reingebaut, in die 3-Tonnen-Außenstapler. Als nächstes kommt also noch die größere Generation davon, die ist dann für die 3 bis 5 Tonnen Stapler draußen. Wir als Intralogistiker haben dann natürlich gefragt, wie es so mit Schubmastern aussieht. Da hat er aber ehrlicherweise so ein Stück weit abgewunken, weil er die Technik auf dem Platz halt eben dann nicht unterbekommt. Das Einzige, wo man sich es unter Umständen noch vorstellen kann, ist dann halt eben auf dem Schmalgangstapler. Der hat noch eine relativ große Batterie. Wo man das gegebenenfalls machen könnte, aber war jetzt also nicht auf dem Scope. Das fand ich ganz spannend. Jetzt habe ich dir aber die Brennstoffzelle weggenommen. Jetzt musst du den letzten Punkt
Ich würde noch sagen, die Brennstoffzelle brauchst du halt dort, wo du auch nicht diese Ladeinfrastruktur hast, wie jetzt in der Standardhalle. Und du sagst es ja, wenn du im Dreischichtbetrieb unterwegs bist, ist es auch ein höherer, also ist ein besserer Case natürlich, als wenn du sagst, ich fahre eine Schicht und dann habe ich 16 Stunden Zeit zum Laden und ich fahre 2 Schichten und habe auch noch Zeit. Ja.
Ja, der hatte auch noch die Anekdote mit Afrika, ne? Also dass durchaus großes Interesse in Afrika an den Dingern besteht. Da gucken wir uns dann etwas komisch an und er sagte, in Afrika möchte jeder halt eben Handynetz haben, weswegen die Funkmasten mangels Stromleistung halt eben dort häufig 24 Stunden am Tag mit dem Dieselmoppel betrieben werden. Und da ist dann halt eben so eine Brennstoffzelle an der Stelle cool, weil sie halt eben weitaus grüner unterwegs ist. Da gibt es wohl eine entsprechend große Nachfrage.
Genau. Und ja, das Schmankerl war dann so zum Schluss, zumindest hier in der Reihenfolge, Enable Forklift Remote Automation. Das heißt, ein Stapler über einen Bedienstand aus der Ferne zu steuern. Startup aus Karlsruhe.
Genau.
Dürften wir auch testen, das ist ja das Coole am Testcamp. Also ihr habt ja geschmunzelt, ich durfte ja auch da das war kein Schubmaster, es war irgendwie ein Hochkommissioniergerät oder so, ne? Da durfte ich mal ein hochfahren.
Schmalgangstapler war das, ja.
Schmalgangstapler, okay, auf 6-8 Meter Höhe, weil ich sowas noch nicht gemacht habe. Das ist aber typisch Testcamp. Dort kommt man an den Stand und kann halt ausprobieren, kann sich draufsetzen, kann das richtig mal testen. Und das hat auch der Kollege dann gemacht bei dem Enable und ist dort mal mit dem ferngesteuerten Gabelstapler gefahren und war auch eine gute Information. Auch hier der Anwendungsfall dahinter. Wir suchen Staplerfahrer, wir finden sie in Deutschland wenig. Über Remote zocken unsere Kinder ja sowieso weltweit in Fortnite und Co. mit sehr kurzen Reaktionszeiten und das Anwendungsgebiet ist hier ähnlich. Du kannst dann natürlich auch über Ländergrenzen hinweg Stapler steuern.
Ja, sogar über Datumsgrenzen weg, ne? Das war ja dann auch noch seine Idee, dass du unter Umständen halt eben in einem Land, wo Tag ist, eine Tagschicht machst, aber halt eben quasi an einem Ort arbeitest, wo eine
Wo
Nachtschicht arbeitet.
Nachtschicht läuft, genau. Also es ist auch ganz spannend. Da haben wir haben nur über die Technik gesprochen, waren begeistert von dieser Fernbedienung. Und dann, wenn dann beim, ja, so im Nachgang habe ich überlegt, ja, okay, was heißt denn das, wenn der tschechische Kollege dann oder der bulgarische oder der rumänische in Rumänien am Schreibtisch sitzt und dort arbeitet, das ist dann für ihn, dann hat er den rumänischen Mindestlohn und er steuert ein Fahrzeug in Deutschland. Und was passiert, wenn er mit dem Fahrzeug in Deutschland etwas anfährt, etwas kaputt macht, wo du heute halt, also ist ganz spannend, ne? Weil man löst dann dieses Länderkonstrukt auf, wo heute ein Angestellter in einem Land tätig ist, wo ein Gesetzeskonstrukt aus diesem Land gilt. Und mit dieser Technik löst du das auf und sagst, naja, okay, welches Gesetz gilt denn dann für den deutschen Staplerfahrer, der in Rumänien den Stapler bedient oder andersrum? Also das ist interessant, ist spannend. Technik ist noch am Anfang zumindest das, was wir dort kennengelernt haben, aber geht, glaube ich, wahnsinnig schnell vorwärts. Ja, also war praktikabel, fand ich, wie es so ausgesehen hat. Genau, also das war so die Stapler. Technik, Stapler-Ecke und
Haben wir es endlich zum Kuchenbuffet geschafft?
dann haben wir es hingeschafft, genau. Und auf dem Rückweg fand ich jetzt natürlich die Robotik und die automatischen, die AGVs und die verschiedenen autonom fahrenden Geräte interessant. Vom Fraunhofer mit Testaufbau, wo man erkannt hat, dass an der Intelligenz gearbeitet wird, würde ich mal sagen. Wie geht der im Mischbetrieb mit um, wenn der Kollege ihm keinen Platz macht? Wie finden die Roboter, die ja immer mehr dazu trainiert werden, ohne eine ständige Verbindung, ohne eine Wegführung ans Ziel zu kommen? Wie gehen sie da vor? Na, wie kann man das auch dort wieder Testcam typisch? Du kannst in die Fläche reinlaufen, kannst gucken, wie reagiert denn das kleine Fahrzeug, wenn ich mich dort auf den Zielplatz stelle? Und dann ist es halt ganz spannend, wenn es hartnäckig bleibt und immer wieder versucht, von verschiedenen Orten dann an den Platz zu kommen. Fand ich gut, ist halt von der Praxis ein bisschen weg, würde ich sagen, ne? Weil
In
der
der
dort noch
operativen Logistik
geforscht
nicht ganz
wird.
einfach, ne? Ja.
Genau, ja, und weil dort noch geforscht wird, aber auch da haben wir ja mit Agilox, der auch schon oder was lange schon auch im Angebot ist, ein sehr ausführliches Gespräch geführt, was dort heute möglich ist. Und da fand ich halt die, man kann sagen, Konfiguration durch den Anwender sehr cool, ne? Dass du ähnlich wie bei einem wie wenn du dir so ein 3D-CAD-Programm für deine Wohnungseinrichtung zusammenzimmerst, dort die Fläche konfigurieren kannst und dann kriegt er seine Jobs und arbeitet die ab. Und das fand ich sehr pragmatisch. Ja. Fand ich schon so weit, dass mal wahrscheinlich relativ simpel da mal die Nutzung ausprobieren und ein Pilot-Case starten kann. Das fand ich schon auch sehr cool. Ja.
Na, ich glaube, also gerade das Testcamp zeigt dir halt eben auch, was kann das Ding und was kann es nicht, ne? Also diese AMRs oder wie sie sich dann am Ende auch immer schimpfen, ne, sie können gewisse Prozesse und du hast auch gewisse Prozesse, du musst halt eben letzten Endes nur den Connect bei dir halt eben in der Logistik machen und musst halt eben im Zweifel mal drüber nachdenken. So wie wir dann halt eben da standen und gesagt haben, naja, also wir haben das mal irgendwann vor 3, 4 Jahren probiert. Da ist aber das Gerät keine 10 Meter weit gekommen, weil halt eben ständig störender Verkehr da drin war. So, was ich ganz spannend fand von dem Vertreter von Agilox, der halt eben sagte, im Standard ist unser Programm erstmal so programmiert, dass Agilox immer Vorfahrt hat. Ne? Wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, dann macht das eigentlich auch Sinn, ne? Weil diese Geräte kommen performancetechnisch niemals an einen Mitarbeiter dran. Ne? Die sind also von der Technik her sind die so weit, dass sie, glaube ich, mit 5 Stundenkilometer, 6 Stundenkilometer fahren können. Wenn du mit dem Frontstapler oder irgend sowas fährst, die Dinger können 12, 15 Stundenkilometer fahren, teilweise sogar 20. Ne? Das heißt also, performancetechnisch kommst du da nicht ran mit den Geräten. Und ich glaube, das ist auch gar nicht der Use Case dahinter. Der Use Case ist halt eben viel mehr, ich will es nicht sagen, sinnlose Transporte, aber standardisierte Transporte dann halt eben zu organisieren. Ne? Das heißt also, du könntest, das war dann so ein bisschen der Punkt, wo wir darüber nachgedacht haben. Wir haben eine Handelslogistik, wir packen Aufträge. Ne? Wir könnten unter Umständen einen Bereich schaffen, in dem fertige Aufträge dann auf Palette hingebracht werden. dann gibt es halt eben entsprechende Geräte, die diese Palette aufnehmen, sie auf einen Palettenwickler, also auf so eine Wickelmaschine aufsetzen, dann wird die also gewickelt. Und dann nimmt das Gerät die Palette und fährt sie dann also zum finalen Versandtor oder vielleicht in einen Puffer rein oder sonst irgendwas, ne? Und das lässt sich ja dann systemisch schon steuern und du sparst dir halt eben am Ende die Leute, die es irgendwo machen müssen. Und das heißt also, du hast so eine Prozesskette an der Stelle, die du halt eben simplifizieren kannst und dann halt eben durch automatische Geräte ablösen kannst. Und das hat er ja erzählt, das war relativ spannend. Also wir haben ihn dann zum Beispiel ausgefragt, wie schafft er denn das? Dann also kommissionierte Paletten, keine Ahnung, also bei uns sind am Tor vielleicht 4 Spuren mit einer Tiefe von 8 bis 10 Stellplätzen oder sowas. Wir wollen dazwischen immer 10 Zentimeter Abstand. Wir wollen einen Durchgang haben von 20 Zentimeter. Lässt sich alles konfigurieren, ne? Und dann kannst du halt eben diese einzelnen Stellplätze, die machst du als Area, hat er dann halt eben gezeigt. Und dadurch, dass er die Palette so ein bisschen hochnimmt, kann er also auch relativ gut abschätzen, wie nah er an einer anderen Palette dran ist. Ne, und kannst dann halt, also in seinem Testbetrieb hat er das geschafft, halt eben darzustellen. Und er war sich auch wirklich nicht zu fein zu sagen, naja, dann gucken wir mal nach einem Testkunden bei euch in der Gegend, da könnt ihr euch das mal angucken. Und das waren also durchaus namhafte Unternehmen, die er da genannt hat. Ne? Und insofern, der Use Case, den wirst du auf dem Testcamp oder auch auf einer Messe, den wirst du da halt eben nicht finden. Den musst du halt eben selber bei dir finden und musst halt eben gucken, was mit der Technik du machen kannst. Ne? Vielleicht nochmal der Sprung zurück zu Enable gerade, was du gesagt hast. Jemanden remote deine Stapler durch die Halle fahren zu lassen, ist natürlich in einem Handelslager, wo, ich weiß nicht, 500 Kommissionierer durch die Gegend rennen, überschaubar sinnvoll. Ne? Was du aber halt eben machen könntest, ist zum Beispiel Nachschubtransporte damit zu machen. Und die Idee von Enable ist ja am Ende auch, die hängen nicht mit Fernride zusammen, sind aber lustigerweise in Kommunikation mit denen. Hatten wir ja auch schon mal im Podcast den Hendrik von Fernride, dass halt eben ein Fahrer mehrere Geräte irgendwann mal bedient und dann kommst du halt eben wieder in diese automatisierte Logik rein. Das heißt also, beispielsweise der bedient den Stapler und entnimmt eine Palette aus dem Fach. Dann gibt es aber halt einen entsprechenden Fahrauftrag, den der Stapler selber machen kann, weil er weiß, er muss von der Quelle zum Ziel. Ne? Und den macht er automatisch, da muss der nicht eingreifen. In der Zeit kann er halt eben das nächste Gerät bedienen und kann eine Palette auslagern oder einlagern und kann dann halt eben den nächsten Auftrag machen. Und das fand ich halt eben dann an der Stelle echt spannend, was du mit diesen Geräten halt eben mittlerweile auch heute kannst. Ne?
Also es ist sehr praxisnah und ja. Genau, im ersten Moment war es ja so, und das ist ja bei vielen so, wenn du Automatik ins Spiel bringst, wollen alle immer den schwersten Use Case automatisch haben und vorher geben sie sich nicht zufrieden. Und die Ansätze hier sind ja jetzt andere, die sagen, wir nehmen euch die triviale Arbeit weg. Und das haben wir in ganz vielen Arbeitsbereichen ja eh schon, ne, dass wir irgendwie automatische Unterstützung haben. Nur wenn es schwierig wird, greift einer ein, also in der Auftragsverarbeitung oder in sonstigen Buchungsprozessen oder so, teilweise in der Rechnungsprüfung und so, da laufen Teile automatisiert, weil da kommt die Technik mit klar. Und dann hast du Exceptions und die muss ich halt ein Mensch angucken. Und das hatten wir beim Stapler ja so vorher noch nie. Ne? Also nach dem Motto, wie du sagst, da läuft eine Flotte oder ein Schwarm von 10 Staplern. Und wenn der ein Problem irgendwo hat, dann bleibt er stehen und dann schaltet sich der Kollege drauf und kümmert sich halt darum, dass das Ding gelöst wird. Und die anderen 9 machen ihren Job zwischendurch. Und wenn mal 2 stehen, dann muss halt der eine ein bisschen warten. Aber damit hast du einen Faktor 10, den du einfach hast, wo du eine Einzelperson dann mit dem Faktor 10 beschäftigst, was wir im Büro auch schon häufig haben, dass wir uns um Ausnahmen kümmern und automatisiert laufen andere Sachen durch. Also ja, sehr, sehr interessant, sehr spannend. Bei dem Enable und bei dem Agilox fand ich noch echt gut, dass wenn du dann dort stehst und eben die Zeit hast, diese Cases so ein bisschen zu diskutieren, dann fallen dir noch 7 andere ein. Und wenn du das vorher nicht machst und dich nicht dazu entscheidest, ich habe das Ding auf der Halle und ich mache einen Piloten, dann kommst du ja selten in das Denken rein, was kann denn diese Technik für mich alles erledigen? Und dafür fand ich jetzt das Testcamp mega gut. Es startet halt so ein Denkprozess, wenn man sich so viel Zeit nimmt, sich eben nicht wie bei anderen Messen vielleicht nur 2 Minuten beim Vorbeilaufen mit was zu beschäftigen, sondern in die Konversation zu gehen und so ein bisschen die Gedanken spielen lassen und dann fangen an Da fängt es an, dass Lösungen sozusagen einem präsent werden. Ja.
Genau, da kommt halt eben derjenige, cool, der am Stand, also am Ende ist es ein Vertreter des Unternehmens, der was verkaufen will, aber der kommt halt eben mit der Praxiserfahrung, ne? Und der sagt, wir haben da zum Beispiel einen Case oder wir haben da einen Beta-Test oder sonst irgendwas, ne? Und das war halt eben, also es gab ja 2, 3 Stände, wo wir deutlich länger als 20 Minuten standen, ne? Und also im
Austausch und nicht, waren. Ja, nicht, weil wir gewartet haben oder weil wir irgendwie nur geguckt
haben. Ja, gewartet haben wir gar nicht.
Ne? Genau, sondern wir kamen direkt dran und wir haben direkt gesprochen. Und die Stimmung war da auch so, dass sie sich, also würde ich jetzt fast sagen, dass man sich gefreut hat, wenn jemand sich, wenn jemand Interesse bekundet hat. Ja. Was ja woanders eher manchmal eher ab, also wegdrehen und abhalten ist, weil es einfach zu viel ist dann auch, ne? Und du schaffst es eben nicht auf das Level zu kommen, dass du dich über die Sache unterhältst, sondern du bist dann nur in so einem Visitenkartenverteiler-Modus und der bringt halt nicht so wirklich was vorwärts. Da kann ich auch im Netz gucken, wie die Kontaktdaten sind. Ja. Ja.
Genau, oder das fand ich noch mega spannend, ne? Also ich habe gestern über den ganzen Tag einen einzigen Kugelschreiber abgegriffen und den habe ich standardmäßig im Willkommensgeschenk bekommen. Ansonsten habe ich an keinem Stand einen Kugelschreiber angeboten bekommen oder musste einen mitnehmen. Ne? Doch, ich glaube an einem. Ne? Du hast die Kollegen dann halt eben gleich über LinkedIn dann connected. Ne? Und ich glaube, da waren das 4 oder 5, die wir halt eben an der Stelle dann mitgenommen haben.
Also die halt für einen interessant sind. Ne? Da kannst du natürlich auch eine höhere Frequenz fahren und schneller durchrennen. Und da gibt es ja auch Gäste, die sagen, okay, so eine Halle schaffe ich auch in 45 Minuten. Klar, wenn ich vorbeilaufe, gucke mir das Plakat an und laufe dann weiter, dann schaffe ich es, aber da bräuchte ich ja dann gar nicht hin.
Aber der fehlen dir die 20 Minuten Praxis halt eben.
Genau, also und die
fehlt
waren halt
der
interessant.
Anwendungscase.
Genau, dass wenn du mal 3 Minuten mit jemandem sprichst, dann wirst du ein bisschen, dann ist ja auch irgendwann mal die Standardfloskeln sind dann aufgebraucht und wenn du dann ein bisschen hinterfragst und da kommst du bei anderen Events halt meistens nicht ran. Ne? Ja. Und dafür war es super gut und ein paar alte Bekannte haben wir ja auch getroffen.
Genau.
Also war insgesamt ein runder Event. Läuft über 2 Tage, hätte abends auch noch die Party geboten. Das haben wir uns ja jetzt gespart. Aber fand ich schon interessant und effektiv, würde ich mal sagen. Ja.
Einen hattest du noch, ne? Über Rio wolltest du noch ganz kurz sprechen.
Ja, genau. Rio war auch noch spannend. Das ist jetzt mal keine Staplertechnik oder keine Technik. Im Endeffekt Anbieter einer Datentauschplattform, so habe ich es jetzt verstanden. Ich war ja auch mal tätig in Projekten, die dann Transporte vernetzt haben und Daten eingesammelt haben und so, LKW-Fahrer-App. Und Rio kommt aus diesem Umfeld. Rio kommt ja von MAN, eigentlich von der Onboard-Unit, die dann Daten zum LKW liefert, Füllstand, Verbrauch, was weiß ich. Und dort entwickelt sich strategisch in die Richtung, dass man sagt, okay, wir brauchen nicht nur die Box auf dem LKW, wir brauchen nicht nur die Disposition und das Tool dahinter. Wir denken in Supply Chain, würde ich fast schon sagen, Größe. Supply Chain Datensammel, Datenaustausch als Hauptzweck. Und waren auch wieder, war locker 25 Minuten, glaube ich, wo wir uns da unterhalten haben. Ja. Und da kann man auch ein bisschen hin, also wer dann jeweils ein Thema für sich findet, wo er schon eine gewisse Historie kennt, da kann man dann auch schön mal fragen. Dafür ist das Umfeld auch geeignet, weil nicht 7 Leute außenrum stehen, die wieder nur zuhören. Ist kein Publikumsatmosphäre, sondern ist eher so eine 1-1-Beziehung. Und da kann man dann ja auch mal ein bisschen fragen, ja, warum habt ihr euch denn für die Strategie entschieden und wie seid ihr denn dort und dort weitergekommen? Und war insgesamt eine sehr kollegiale Stimmung. Also fand ich schon, genau.
Ja. Genau. Aussteigen würde ich noch mit einem, ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, letzten Endes, also kurz gesprochen, ganz vorne am Eingang, am Ende, stand da noch ein kleiner Stand der Initiative Blut transportiert, eine Logistikinitiative. Genau. Die würde ich einfach ganz gerne ganz kurz am Ende erwähnen. Wir haben uns mit den Kollegen auch unterhalten, sind uns auch relativ schnell einig geworden, dass wir mal irgendwas zusammen machen im Podcast. Geht gar nicht um den Transport von Blutkonserven. Das war nämlich so ein erster von unserer Seite im ersten Moment so ein bisschen der Schreck, so Hilfe, Handelslogistik, Intralogistik und jetzt transportieren wir Blutkonserven. Wie passt das zusammen? Nein, die Initiative ist eher aus Logistikern entstanden, die den großen Arbeitsmarkt der Logistiker letzten Endes anzapfen wollen, um halt eben mit der DKMS zusammen, das ist, also Blutspenden halt eben dann einzusammeln, um beispielsweise Krebserkrankungen wie Leukämie behandeln zu können. Und da wollen sie halt eben den Logistikmarkt auf die Art und Weise mit dieser Logistikinitiative anzapfen. Packen wir euch unten in die Shownotes. Die waren sehr offen, wenn es darum geht, Familienfeste, anderweitige Feste aus Firmen heraus halt eben dann zu unterstützen, beispielsweise mit so einem Spendenstand oder letzten Endes da, wo man halt eben dann auch direkt Speichelproben abgeben kann. Da sind sie sehr flexibel und kümmern sich darum. Wenn ihr da Bedarf habt, dann geht gerne auf die Kollegen zu, verweist gerne auf den Podcast ja, das wollte ich am Ende noch loswerden.
Genau, also ich glaube, es geht auch um Knochenmark, Spenden und sowas. Genau. Und es geht darum, dass man sich da in die Datenbank halt aufnehmen lässt. Logistiker sind viele Menschen. Logistiker sind meist sozial, helfen zusammen, haben ein Teamgefühl. Und dort setzen die Kollegen an. Es sind alles Logistiker in einer gewissen Form oder arbeiten mit Logistikern zusammen. Und das, was wir dort kennengelernt haben, war ehrenamtlich und nebenbei. Und ist aber eine gute Initiative, um was Gutes zu tun, ne, so würde ich sagen.
Ja. Genau. Perfekt. Dann haben wir die Zeit deutlich überschritten, die wir uns vorgenommen haben, um den kleinen Wrap-up dann zu machen. Ja, dann sage ich jetzt nicht wieder das Wort Messe, sondern freue mich auf das Testcamp nächstes Jahr. Mal gucken, ich habe jetzt wieder ein Jahr Zeit, mir das in den Kopf rein zu prügeln, dass es halt eben genau keine Messe ist, sondern ein Testcamp. Aber ich glaube, das ist jetzt bei der Beschreibung auch sehr gut rausgekommen, was da der Unterschied ist. Insofern, ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen mitnehmen, konnten euch einen Eindruck davon geben. Und vielleicht findet ihr es ja ganz spannend, da nächstes Jahr vorbei zu schauen. Vermutlich werden wir auch wieder darüber berichten, aber das ist jetzt erstmal ein Jahr weg. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut.